Freue mich, euch zu sehen, heute zahlreich und sehe in viele Gesichter, einige schon langer Zeit nicht mehr gesehen, viele Freunde, auch Gäste dabei, freue mich. Es ist vielleicht schon ein, zwei Mal gesagt worden, wir befinden uns gerade mittendrin in einer Predigtreihe, die am Ende dieses Monats, also am nächsten Sabbat auch zu Ende gehen wird, wo es um Krisen geht. Und das Thema heute heißt Glaubenskrisen, wenn es das Fundament betrifft oder trifft. Glaubenskrisen. Darüber wollen wir heute reden. Das ist ein bisschen untypisch heute. Ich habe lange gerätselt und mir viel Mühe gegeben mit dieser Predigt. Normalerweise kennt ihr von mir, dass wir eine Passage, einen Abschnitt, einen Text der Bibel konzentriert betrachten. Heute wird es mehr thematisch sein. Wir werden also mehrere Texte aus mehreren Teilen der Bibel betrachten. Und das Beste ist wahrscheinlich für diejenigen, die jetzt großes Interesse daran haben oder das auch für sich nachhaltig auswerten möchten, dass ihr ein paar Punkte, die ich sage, euch mitschreibt. Auch Bibeltexte. Das ist sowieso eine ganz gute Übung. Also Glaubenskrisen, darum geht es heute. Und ein spanischer Mystiker, Johannes vom Kreuz, einer aus dem 16. Jahrhundert, bezeichnet das, worum es uns heute geht, Glaubenskrisen, als die dunkle Nacht der Seele. Und so viel als Vorwort, es ist erstaunlich, dass wir hier in der Gemeinde, wo es um Glauben geht, am wenigsten über die Krisen des Glaubens reden. Wir setzen ihn voraus. Wir wollen den Glauben stark machen. Das ist komisch, dass uns Zweifel hier eher peinlich sind als zu Hause oder im Rahmen der Unterhaltung mit Freunden. Krisen des Glaubens, so meinen wir, sind das, was eigentlich nicht sein darf und schon gar nicht hier hineingehört in die Gemeinde. Und wir denken an Jesus, der dem sinkenden Petrus die Hand hinhält und ihn fragt, warum hast du gezweifelt? Wir denken an Paulus, der uns ermahnt, ohne Murren und ohne Zweifel das Gute zu tun im Philipperbrief. Und schließlich denken wir auch an Jakobus, der den Zweifler mit einer Meereswoge vergleicht. Ich meine aber, dass die Gemeinde der Ort sein muss, wo wir unsere Glaubenskrisen äußern können müssen. Und mit dieser Predigt möchte ich auch zu mehr Offenheit und zu mehr Vertrauen und Verständnis auf diesem Gebiet einladen und anregen. Es gibt ja für uns als Beispiele die großen Titanen des Glaubens, die großen Vorbilder, die Legenden, Tag der Legenden. Abraham, David, Paulus. In heutiger Zeit fügen manche noch hinzu, Mutter Teresa. Ne? Dieses Symbol des Guten und des Engagements. Fangen wir mit letzterer an. Mutter Teresa, 1948 hat diese kleine, unscheinbare Frau alleine angefangen, sich um Kinder in den Slums von Kalkutta zu kümmern. Und 1979, also viele Jahre später, bekam sie dafür den Friedensnobelpreis. Sie reiste nach Oslo und hielt dort eine berühmte Ansprache, redete davon, dass es nicht genug sei zu sagen, dass man Gott liebe, ohne seinen Nächsten auch zu lieben und zu handeln. Im Jahre 2007, also es ist noch nicht lange her, sie ist 97 gestorben, also 10 Jahre nach ihrem Tod, erschien ein Buch über ihre privaten Briefwechsel mit geistlichen Mentoren, Freunden, die sie hatte. Und gibt einen Blick frei in das, was wir nicht für möglich hielten, in die dunkle Nacht der Seele, die sie auch kannte. So schrieb sie nur ein Vierteljahr nach dieser Ansprache in Oslo an ihren geistlichen Freund, Jesus liebt dich mit einer besonderen Liebe, aber um mich ist die Stille und Leere so groß, dass ich nichts mehr sehen kann. Ich lausche und höre nichts. Meine Zunge bewegt sich in Gebeten, aber sie spricht nicht. Bete für mich, dass ich ihm freie Hand lasse. Das hat die Welt erschüttert. Eine so gläubige Frau. Kann man das sagen, dass sie so etwas erfahren hat? Und der Briefwechsel in diesem Buch zeigt, dass sie diese Gefühle über Jahrzehnte begleitet haben. Es war nicht nur eine vorübergehende Sache. Über Jahrzehnte hat sie das Gefühl gehabt, meine Gebete, bringen die überhaupt was? Hört Gott mich? Aber auch die anderen, die wir aus der Bibel genannt haben, kennen doch diese Erfahrung. Paulus kannte sie. Wir reden von der Bekehrung des Paulus und wir vergessen allzu oft, wenn wir Bekehrung sagen, dass es ein inneres Erfahren, eine innere Erfahrung ist. Und es ist die Erfahrung einer tiefen Krise. Die Bekehrung des Paulus war für ihn ein völliges Auseinandernehmen seines Glaubens, um ihn neu wieder zusammenzustückeln, in mühevoller Kleinarbeit. Davids Psalmen sind voll von Klagen über die Ungerechtigkeit der Welt und damit auch voll von Zweifeln an der Gerechtigkeit Gottes. Abraham, den wir für seinen außerordentlichen Gehorsam gegenüber Gott bewundern, Abraham, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern, Abraham selbst hält Gott vor, als dieser Sodom und Gomorra vernichten will, willst du den Gerechten mit dem Ruchlosen wegraffen? Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Eine Krise. Er sagt, solltest du dich nicht an deine Gesetze halten, lieber Gott? Und ich bin überzeugt, dass heute hier Menschen sitzen, Gläubige, mit Glaubenskrisen unterschiedlichen Ausmaßes. Angefangen bei der Abwesenheit von frommen Gefühlen, die sich einstellen sollten, bitteschön, im Gottesdienst wäre doch angemessen, über erste Zweifel an der Richtigkeit von einzelnen Aussagen oder Lehraussagen, bis hin zu Gedanken, ob das hier noch die richtige Gemeinde ist für mich, die richtige Kirche oder Freikirche, und vielleicht sogar bis hin zu der Frage, ob nicht die atheistischen Philosophen doch recht haben könnten, dass Glauben und Religion nichts weiter ist als eine Einbildung. Es also weder jetzt noch am Ende irgendetwas über uns, nach uns gibt. Das sind das ganze Spektrum dieser Krisen, die da sein könnten. Und schon in den Einleitungen zu dieser Predigtreihe, in den verschiedenen Predigten, haben wir ja immer wieder erwähnt, dass das Wort Krisis, das Wort Krise, korrekt übersetzt auch bedeutet Entscheidung. Also Chance, etwas, eine Entscheidung zu treffen. Krisen können Zeichen sein. Und so möchte ich heute beginnen, zu sagen, dass auch eine Glaubenskrise oder, nehme ich es persönlicher, deine Glaubenskrise ein Zeichen sein kann für dich. Und drei Zeichen möchte ich hervorheben. Das erste ist, eine Glaubenskrise kann Zeichen des Wachsens, des Heranwachsens sein. Und damit spreche ich natürlich auch in erster Linie die Heranwachsenden an, zum Beispiel die in Berlin waren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Teenager, so im Alter von 13 oder 14 Jahren, das erste Mal den Gedanken hatte, dass ja alles, was ich in meiner Familie im Hinblick auf Gott und Glauben und Gemeinde vermittelt bekommen hatte, falsch sein könnte. Es könnte ja auch einfach alles nicht so sein. Ich erinnere mich nicht daran, dass es eine große oder nachhaltige Glaubenskrise in mir auslöste, aber der Gedanke allein, dass die Möglichkeit besteht, dass es eben nicht so ist, hat mir Angst eingejagt. Wir versuchen ja unseren Kindern den Glauben auf einfachste Art und Weise zu vermitteln. Und wir benutzen dazu, müssen es auch, einfache Kausalitäten, also von Ursache zur Wirkung. Wir sagen den Kleinen, wenn du dies machst, dann wird der liebe Gott auch das machen. Und wenn du dies nicht machst oder jenes, dann wird der Gott dieses und jenes machen, unterlassen, tun. Wenn du um Schutz betest, wird dir auf dem Schulweg nichts passieren. Und irgendwann, wenn wir heranwachsen, und das ist in dem Alter, was ich gerade beschrieben habe, als Teenager, stellen wir doch fest, dass das ziemliche Vereinfachungen sind. Irgendwann sehen wir die ersten Gegenbeispiele. Irgendwann fällt uns auf, dass wir in Chile von einem Wunder sprechen und in China nicht. Dass der Herr unser Hirte ist, sagen wir, und es wird uns nichts mangeln. Und irgendwann stellen wir fest, der Herr ist unser Hirte, es mangelt aber doch hier und da an ganz schön vielen Dingen. Wir stellen dann fest, das Leben ist komplizierter und es stellen sich Widersprüche ein. Anomalien. Wir können das nicht mehr mit den einfachen kindlichen Erklärungen erklären. Die einfachen Antworten ziehen dann nicht mehr. Eine erste Krise stellt sich ein. Auf verschiedene Art und Weise. Teenager rebellieren ja auf zwei Arten und Weisen. Entweder sie passen sich an, das ist der Rückzug in die innere Rebellion, die man vielleicht gar nicht feststellt, oder sie machen Rabatz. Dann werfen sie uns Erwachsenen vor, wir seien Heuchler, weil wir diese ganzen Widersprüche irgendwie wegdrücken und blind dafür sind, da wir einfach damit leben, dass es diese Gegensätze gibt und wir seien sowieso inkonsequent. Und dieser Übergang ist eine oft lang andauernde Glaubenskrise. Aber sie ist auch unvermeidlich, weil sie zum Wachstum dazugehört. Die Glaubenskrise ist hier das, was am Weizenhalm, ihr kennt ja die Weizenhalme, wie die so gebaut sind. Ich habe jetzt gerade keinen hier. Nein, Erntedank ist vorbei. Am Weizenhalm kennt ihr doch und an jedem Grashalm bestimmte Knoten. Ne? Der wächst, dann kommt der Knoten und dann wächst er weiter. Und ihr wisst vielleicht auch, ich bin kein Statiker, aber die Knoten geben der Sache den Halt. Die Knoten sind die Krisen. Die machen, dass der Weizenhalm nicht umknickt. Das ist also das Erste. Glaubenskrise als eine normale Krise des Heranwachsens. Wir müssen damit rechnen, wir müssen auch als Eltern uns da ein bisschen einlesen, um zu wissen, wie wir dem begegnen, wie wir den Kindern helfen, von der einfachen Denkwelt in die nächste zu kommen, auch mit Gegensätzen, mit Widersprüchen umzugehen, mit Komplexitäten. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, Glaubenskrisen als Zeichen des Übergangs in eine neue Glaubensphase. Ist eigentlich dasselbe, aber jetzt spreche ich nicht nur von dem jüngeren Lebensalter, sondern ich spreche jetzt auch von uns allen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das Wachstum, was da begonnen hat, dieser Übergang, den ich gerade bei den Teenagern beschrieb, der hört ja nicht irgendwann einfach auf. Er setzt sich fort. Und ich weiß noch, als ich in Friedensau meine Nachdiplomierung machte, da musste ich mich beschäftigen mit den Thesen eines amerikanischen Theologen, James Fowler, der den Glauben beschrieben hat in seinen verschiedenen Wachstumsphasen. Was sind die verschiedenen Wachstumsphasen des Glaubens? Er benennt 5, um das zu vereinfachen. Die Glaubenskrise, die ich gerade geschildert habe bei Teenagern, ist die des Übergangs von Stufe 2 zu Stufe 3. Also Stufe 2 nennt er der mythisch-wörtliche Glaube, wo wir alles glauben, was die Eltern uns sagen, Wort für Wort, hin zum abstrakten Denken. Fowler nennt das den synthetisch-konventionellen Glauben, also wo wir schon bereit sind, eine Synthese zu machen. Abstraktion, das heißt, wir können auch mal Verbindungen schaffen, wir können auch mal begreifen, dass etwas symbolisch gemeint ist, wertvoll ist, aber so in der Bibel geschildert wird, dass es nicht historisch gemeint ist. Das sind alles Dinge, die wir begreifen müssen. Viele Gläubigen bleiben in dieser Stufe 3 ihr ganzes Leben. Unser Lehrer meinte sogar damals, die meisten kommen über Stufe 3 kaum hinaus. Und dann durch einen Impuls, ein Erlebnis oder eine Lebenskrise erfahren sie, so logisch und stimmig ist das nicht. Denn der Gläubige in dieser Stufe 3 kann zwar abstrakt denken, aber es muss alles logisch sein. Es muss alles erklärbar sein. Es muss alles noch einen hinteren Grund haben. Aber da kommt man dann auch irgendwann an seine Grenzen. Irgendwann begreift man, dass das Leben nicht so logisch ist. Dass auch in der Bibel Texte gibt, die sich beim ersten Lesen und beim zweiten und dritten leider auch nicht zusammenreimen lassen. Die Widersprüche enthalten, mit denen wir fertig machen. Dass nicht immer alles passt. und dass auch nicht immer alles passend zu machen ist. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir ehrlich mit dieser Glaubenskrise umgehen. Ich habe Menschen gesehen, die es niemals geschafft haben, in die nächste Wachstumsphase zu gelangen, nämlich, Fowler nennt das den reflektierenden Glauben, der mit unterschiedlichen Methoden arbeiten kann, der auch in der Gemeinde unterschiedliche Positionen respektieren und schätzen kann, nicht als Bedrohung wahrnimmt, wenn zu einem Thema zwei unterschiedliche Meinungen da sind, sondern als eine Chance zum Wachsen. Jemand, der sich ein eigenes Urteil bildet und der auch weiß, mein Urteil muss sich nicht unbedingt decken mit dem anderen. Erlaub mir eine steile These an dieser Stelle, die sich auf Beobachtungen stützt. Manch Glaubensverlust ist nichts anderes, das ist recht banal jetzt, als der Ausdruck allgemeiner und persönlicher Trägheit. Das möchte ich auch anmerken. Was ich schon an Diskussionen mit Menschen und ihren Zweifeln und Glaubenskrisen geführt habe, in meinem Büro oder in persönlichen Gesprächen, überwunden haben sie diejenigen, die den Mut und die Energie hatten, damit zu kämpfen und daran zu reifen und es ernst zu nehmen. Da hat jemand Zweifel an einem Glaubenspunkt unserer Gemeinde oder überhaupt allgemein an einer christlichen Aussage oder an einer biblischen. Der Zweifel entwickelt sich zu einer Krise. Das ganze Gebäude droht einzustürzen. Es machten sich viele Emotionen breit, bis hin zum Trotz. Aber die guten Bücher, die Gedanken, die Angebote, die ich mache, die bleiben ungelesen und nicht wahrgenommen. Deswegen meine These, dass manch Glaubensverlust auch auf die Trägheit zurückzuführen ist. Es ist bequemer, alles von selbst laufen zu lassen. Dabei sind wir angetreten als Suchende. Und die Krise will uns wieder daran erinnern, dass wir Suchende sind. Drittens, Glaubenskrisen sind ein Zeichen, dass Gott uns in Freiheit lieben will. Ist jetzt nicht so schwer. Gott will uns in Freiheit lieben, das zeigt er uns auch dadurch. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch sagen, wenn wir vom Glauben an Gott reden, dann meinen wir doch als Gemeinde, und das sagen wir auch allen Gästen hier, etwas sehr Konkretes. Glauben ist immer so, was man halt glaubt im Sinne von Weltanschauung, aber ich will jetzt konkreter werden. Wenn wir davon sprechen, wir in dieser Gemeinde, dann meinen wir, dass wir an einen Gott glauben, der Mensch geworden ist, sehr konkret, der in Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist, sehr konkret. Und wir verkündigen diese Botschaft bewusst so, dass Menschen damit in eine Krise geraten, die das nicht so sehen. Machen wir. Ist unsere Absicht. Die Krise ist beabsichtigt. Wir nennen das vielleicht Mission, aber von innen betrachtet, ich sagte das eben bei Paulus, ist es Menschen durch in eine Krise bewusst hineinführen und sie hindurch begleiten zu einer neuen Freiheit. Warum halten wir es für nötig, Menschen durch eine Krise oder uns selber in eine Krise hineinzuführen und hindurch zu begleiten? Weil wir an einen Gott glauben und ihn verkündigen, der uns wirklich liebt und das heißt, der uns echte Freiheit gibt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir immer wieder neu begreifen müssen. Und in dieser Freiheit schenkt Gott uns die Möglichkeit, dass man auch anders denken kann, dass es andere Denkansätze gibt. Dass alles anders sein könnte, ist ein Gedanke, der uns unsere eigene Denkfreiheit zeigt. Und das ist ein Zeichen, dass Gott sie uns geschenkt hat. War das jetzt zu kompliziert? Die Tatsache, dass wir überhaupt zweifeln können, ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns als freie Menschen geschaffen hat. Insofern kann die Glaubenskrise auch wieder eine Glaubensversicherung sein. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren bekam ich eine Austrittserklärung auf den Tisch. Und ich bin da immer so ein bisschen hartnäckig. Ich frage dann auch schon mal nach, warum das so ist. Es wird ja nicht immer begründet. Also habe ich das angeboten, das Gespräch. Gesagt, tut mir leid, dass du austreten willst, wir respektieren das, überhaupt kein Problem, aber es würde mich doch mal interessieren, woran liegt das denn? Und kann ich da irgendwie mit dir ins Gespräch kommen? Oft wird das gar nicht in Anspruch genommen, vielleicht manchmal aus Angst, vielleicht manchmal aus der benannten Trägheit. Aber in diesem Fall wurde das Angebot dankbar angenommen und diese Person erklärte mir, was sie alles über Gott gelernt hat in ihrer Kindheit. Das fand ich ganz schrecklich, muss ich sagen. Das war kein Gott, der wirklich Freiheit schenkt, der uns liebt. Da war eigentlich immer nur die Rede von Angst und Tod und Teufel, Teufel überall an jeder Ecke, Schuld, Weltuntergang, Sünde, Apokalyptik. Das war Gott für sie. Der Große, den man nicht fragen darf, der die Dinge so durchzieht, wie er sie macht, und du hast zu spuren. Und irgendwann habe ich mich genötigt gefühlt, ihr zu sagen, ich kann verstehen, warum du austreten willst. Aus dem Glauben rate ich dir, schnell auszutreten. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, diesen Götzen zu zerlegen, dann sag mir Bescheid. Aber ich habe auch das andere geschrieben. Ich habe gesagt, wenn du den kaputt gemacht hast, was kommt dann? Was kommt an die Stelle? Was tritt in das Vakuum? Hast du eine Chance, den wahren Gott dann wieder neu kennenzulernen, von Grund auf? Und dieser Prozess war ein Dialog, der sich über Jahre hinweggezogen hat, mit ganz vielen Krisen unterschiedlichster Art, mit ganz vielen Versuchen, diese Lücke neu zu stopfen mit allen möglichen anderen Dingen im Leben, mit denen man sich so leicht umgeben kann oder hinter denen man Lust gewinnen oder irgendwie Freude und Glück vermutet. Aber dieser Mensch hat es geschafft, den Glauben neu aufzubauen. Auf den Trümmern des Alten, das kaputt gemacht wurde und kaputt gehen musste, einen Gott kennenzulernen, der wirklich befreit, der Luft gibt zum Atmen. Und das fand ich eine erstaunliche Beobachtung. Glaubenskrisen können also, das war mein dritter Punkt, ein Zeichen dafür sein, dass mit unserem Glauben etwas nicht stimmt. Sie können völlig berechtigt sein. Wir müssen in diese Krise rein, damit wir den wahren Gott besser kennenlernen. Vielleicht ist eure Glaubenskrise, in der ihr vielleicht steckt, zu 10, 5 oder 95%, ein Zeichen dafür. Aber ich will nicht aufhören, ohne euch ein paar Auswege zu geben. Ich habe mal gesagt, mach's praktisch, ne? Sag, welche Auswege können da sein? Ich möchte auch, wo ich schon 3 Zeichen der Glaubenskrise gezeigt habe, auch 3 Auswege benennen. Wenden wir uns also den biblischen Auswegen aus der Glaubenskrise zu. Die meisten Texte, die ich dafür ausgewählt habe, stammen aus dem Alten Testament. Und dafür liebe ich das Alte Testament, ist so ehrlich. Es ist eine ehrliche Veranstaltung, das Alte Testament. Man kann ihm ja vorwerfen, was man will, voller Widersprüche, voller Brutalitäten, alles Mögliche. Wenn ich heute den Auftrag bekommen würde, das Alte Testament zu schreiben, ich würde es viel politisch korrekter machen und eine ganze Menge rausschmeißen. Aber so ist das Alte Testament eben auch voll von Leuten in der Glaubenskrise und das hilft mir. Abraham haben wir bereits erwähnt, aber denken wir an Hiob, denken wir an Jeremia in seinen Klageliedern, an die Psalmen, alles was Gott da entgegengeschleudert wird, nee, da komme ich nicht mit zurecht. Wird gesagt, Ehrlichkeit. Wachstum, Krise, Wachstum, die Texte sind voll von dieser Dynamik. Das beginnt mit der naiven, harmonischen Welt des Glaubens. Die haben ja gesagt, der mythisch-wörtliche Glaube. Ne? Das ist auch in dem Psalm so. Psalm 37. Einst war ich jung, nun bin ich alt, nie sah ich einen Gerechten verlassen. Schön für dich. Ne? Oder im Psalm 34. Junge Löwen müssen darben und hungern, wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. Und in dieser heile Welt tritt plötzlich schreckliches Erwachen. Die Realität des Lebens hält Einzug, schon in dem Psalm. Psalm 42. Ich sagte zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich verlassen? Wie ein Gerechter war noch nie verlassen. Psalm 73. Umsonst hielt ich mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Aber es nützt alles nichts. Das bringt doch alles überhaupt nichts, sagt der Psalmist hier. Und der erste Ausweg aus diesen Glaubenskrisen, das ist die Nummer 1, könnt ihr euch notieren, hört sich anfangs wie ein Widerspruch an. Aber die Bibel geht diesen Weg immer und immer wieder. In den Psalmen, bei Hiob, in diesen Erfahrungen, wo man nicht begreift, wo dieser ganze schöne, heile Glaube an der Realität scheitert. Und der erste Ausweg ist das, was ich nenne die Flucht zu Gott. Es ist die Erneuerung der Verbindung zu Gott und des Glaubens. Da geht es dann um die Verbindung. Es geht noch nicht um das Begreifen all dieser Dinge, die ich nicht begreifen kann. Hiob zum Beispiel. Hiob stellt jede Menge Fragen an Gott. Ja, kapitelweise. Warum dies, warum das und du hast und ich verstehe nicht und so weiter. Dann antwortet Gott ihm am Ende aus dem Sturm heraus. Und was macht er? Er stellt Gegenfragen. Ne? An Hiobs Stelle hätte ich zu Gott gesagt, warum antwortest du immer auf meine Fragen mit Gegenfragen? Und Gott hätte wahrscheinlich gesagt, tue ich das? Aber das Ergebnis, also es sind keine richtigen Antworten, sind nicht dabei. Ihr könnt die Fragen des Hiob lesen, ihr könnt die Fragen Gottes lesen. Als Antworten würde ich das nicht bezeichnen. Ne? Das sind lauter Fragen. Aber das Ergebnis ist, dass Hiob seinen Gott wiederfindet. Das ist das Erstaunliche. Er findet ihn in diesen Gegenfragen. Der Psalmist im Psalm 73, den wir eben zitierten, umsonst habe ich das alles gemacht, nützt alles nicht, taugt nichts, das ist alles pappalapapp, bringt nichts. Der macht die gleiche Erfahrung. Am Ende sagt er, da sann ich nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie die Frevler enden. Also erst beim Eintreten ins Heiligtum, da beginnt was zu wachsen. Da findet auf einmal ein Begreifen statt. Er gibt uns nicht den Grund, was er begriffen hat, weil der auf einer ganz anderen Ebene steht. Da die Glaubenskrise der Erfahrung einer dunklen Nacht ist, helfen uns eben keine rationalen Erklärungen. Du musst dieses und jenes. Die Frage nach dem Warum eines Schicksalsschlags wird meist nicht beantwortet. Aber es kommt zu einem neuen Du, zu einem neuen Gegenüber, zu einer neuen Begegnung. Es entsteht eine neue Intimität, die Flucht zu Gott, was also zunächst unlogisch erscheint. Wie sollte ich an den wenden, ich mich an den wenden, an dem ich doch gerade zweifle? Erweist sich in der Begegnung mit Gott als stimmig. Denn wer, wenn nicht Gott, kann Licht in die dunkle Seele hineinbringen? Und das eben nicht zu meinen Bedingungen, sondern dann zu sein. Also mein erster Ausweg war das, die Flucht hin zu Gott. Der zweite ist das Gebet. Hat auch mit dem ersten was zu tun. Ich glaube ja nicht, dass es beim Beten in erster Linie um die Erfüllung von irgendwelchen Bedürfnissen geht. Ich erfahre von Leuten, die das praktizieren, dass das Gebet für sie eine Methode der inneren Veränderung ist. Einen anderen inneren Aggregatzustand annehmen. Dass beim Beten etwas passiert, das mag sich jetzt ein bisschen mystisch anhören, aber soll es vielleicht auch, dass eine Veränderung passiert, eine innere Dynamik entsteht, die sich unserer Kontrolle entzieht, weil wir die Kontrolle Gott übergeben in dem Moment. Dass Heilung stattfindet. Und wir sehen das zum Beispiel im Psalm 43. Beginnt depressiv dieser Psalm. Warum hast du mich verstoßen? Düster. Aber das Gebet, das ist ein ganz kurzer Psalm, das Gebet endet mit dem Gotteslob. Jauchzend will ich dich loben auf der Harfe. Und dazwischen, wie das von dem einen zum anderen gekommen ist, das wird gar nicht berichtet. Das soll auch gar nicht berichtet werden, sondern die Dynamik, die hat dort in diesem Gebet stattgefunden. Auch hier ist die Aktion der Flucht hin zu Gott das wirksame Mittel. Das Gebet. Und jetzt drittens. Anerkennung der eigenen Begrenztheit. Das ist der letzte Punkt für heute. Hiob bekommt ja von Gott Antwort. Wir hatten gerade Hiob, ne? Ich habe ja gesagt, ich springe heute ein bisschen hin und her. Ein bisschen Grashüpferpredigt. Hiob bekommt Antwort von Gott. Und diese Antwort sind ja diese ganzen Gegenfragen. Er wird ja traktiert von Gott mit diesen ganzen Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Oh, das sind Fragen, also was soll ich da jetzt sagen? Ne? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oh, im Nahen Osten? Weiß nicht. Wer gibt verständige Gedanken? Auch mal eine gute Frage. Ne? Wer gibt eigentlich verständige Gedanken? Ist es unser Verstand? Das sind alles so Fragen. Die Glaubenskrise, wenn sie ernst genommen wird, das ist so ein Kernsatz, den dürft ihr gerne Wort für Wort mitschreiben. Die Glaubenskrise, wenn sie ernst genommen wird, führt nicht den Glauben an seine Grenze, sondern in der Glaubenskrise führt uns Gott an unsere Grenzen. Nicht der Glaube wird an die Grenzen geführt, sondern wir werden an unsere Grenzen geführt. Und das ist das, was zwischen Hiob und Gott passiert, weil die Antwort da drin, die Hiob findet, in all diesen poetischen, endlosen Fragen und Gegenfragen und Formulierungen, ist doch eigentlich aber die Frage, die dahinter steckt, ist, wer ist hier Gott und wer ist hier Mensch? Und Hiob muss einsehen, weiß ich nicht, als die ganzen Fragen auf ihn einhämmern. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir zu hoch. Und er merkt, da ist seine Grenze. Es gibt Dinge, die er nicht begreifen kann. Und da müssen wir ehrlich sein, mancher Zweifel, der uns plagt, manch Widerspruch, der in uns nagt, manch Ungerechtigkeit, die wir sehen und beklagen, sind Ausdruck, dass wir nicht imstande sind, über den Tellerrand unseres eigenen Lebens zu blicken. Dass wir begrenzt sind. Dass da unsere Grenze ist, kapieren wir nicht. Wir wissen nicht die Antwort auf das Warum eines Schicksalsschlags. Und deshalb vermuten wir arrogant, dass es auch keine Antwort geben darf. Wenn ich sie noch nicht mal weiß, dann darf es auch keine geben. Das wäre ja frech, wenn ein anderer sie weiß. Und Hiob wird von Gott dahin geführt, sich selber realistisch einzustufen. Ich habe, und er sagt es selber, es ist O-Ton Hiob, ich habe im Unverstand über Dinge geredet, die zu wunderbar für mich und zu unbegreiflich sind. So sein Fazit. Die Anerkennung der eigenen Begrenztheit und das Anerkennen der Unbegrenztheit Gottes sind die Antwort zum Beispiel, wie der jüdische Glaube überhaupt die Shoah, also den Holocaust, diese Katastrophe überleben konnte. So haben sehr viele Juden das für sich verarbeitet. Sie haben gesagt, kapieren wir nicht, aber wir sind Menschen. Da ist unsere Grenze. Der berühmteste Zweifler in seiner Glaubenskrise ist sicherlich der Thomas. Der Jünger Jesu, der die Auferstehung erst glauben konnte oder wollte, nachdem er selber gesehen und berührt hatte. Steht in Johannes 20. Das wird uns sehr kritisch überliefert von Johannes. Kritisch, weil natürlich wird hervorgehoben, dass selig ist, wer glaubt, ohne zu sehen. Das wird natürlich damit verarbeitet, dass es schöner wäre, wenn wir glauben, ohne zu sehen. Seelsorgerlich ist es aber auch, weil Jesus es nicht einfach von Thomas und damit auch von uns einfordert und verlangt, sondern weil er ihn auch sehen lässt. Er zeigt ihm seine Wunden. Er hilft ihm, aus dieser Krise herauszukommen. Thomas wird zu einem Apostel, der den Auferstandenen verkündet, weil dieser seinen Zweifel ernst nahm. Und Johannes, der uns in diesem Evangelium, in seinem Evangelium diese Worte überliefert, der scheint das begriffen zu haben, denn er scheint uns seine Leserschaft gleich mit bedacht zu haben, vorbereiten zu wollen, weil wir ja nicht alle die Möglichkeit haben und haben werden, unsere Hände in die Wundmale Jesu zu legen. Aber dass wir doch irgendwas brauchen, woran wir uns festhalten. Aber eben Zeichen brauchen, dass wir nicht auf dem Holzweg sind. Und so fügt er am Ende jenes Abschnitts hinzu, Vers 30 und 31 im 20. Kapitel, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor den Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das heißt, Jesus selber kümmert sich um unsere Glaubenskrisen. Das können alle bezeugen, die schon ein Leben mit ihm führen. Er kümmert sich drum, er gibt seine Zeichen. In der Begegnung des Herzens, im heilenden Beten, in seinem Wort, im Anerkennen der eigenen Grenzen. Jetzt sind wir am Ende. Kurzer Schluss für eine lange Predigt. Einverstanden? Jede Glaubenskrise hat ihren Sinn. Und damit, wenn sie einen Sinn hat, hat sie auch ein Ziel. Und zu diesem Ziel will Gott dich hinführen, auf den unterschiedlichsten Wegen. Und am Ende wünsche ich uns die gleiche Erfahrung, die auch Thomas machen konnte, die gleichen Worte zu sprechen. Weil bei ihm endet es damit, dass er sagt, mein Herr und mein Gott. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns durchs Leben führst auf den unterschiedlichen Wegen. Und manche davon sind schwer, wenn wir Dinge, die wir gelernt haben, in einem Licht sehen oder Erfahrungen machen, das dem widerspricht. Und wenn darüber dann auch das ganze Gebäude ins Wackeln kommt, einzustürzen droht, wenn unser Glaube auf einmal nur noch an einem seidenen Faden zu hängen scheint, der vielleicht die Tradition ist oder ein paar eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber wenn dann auf einmal eine Diskrepanz kommt zu Erfahrungen des Lebens, zu neuen Gedanken, die uns beseelen, zu Sachen, die wir erleben. Ich bitte dich, Herr, dass wir in diesen Krisen dich als den Begleiter erkennen, dass manche Krise uns gegeben wird, damit wir wachsen können und dass das eine Entscheidung ist und wir diese Entscheidung für dich wieder treffen, um dahinter neues Land zu sehen, mit mehr Licht und mit mehr Freiheit und mit mehr Luft zum Atmen und mit größerer Liebe für andere Menschen. Ich bitte dich, dass du uns durch diese Prozesse hindurchführst, dass du uns davor bewahrst, alles hinzuschmeißen und aufzugeben, dass du an den kritischen Stellen, wo nichts mehr kommen kann von uns, dastehst mit deiner Macht, mit deiner Klarheit. Darum bitte ich dich für alle diejenigen, die diese Erfahrung hier bereits kennen, die sie gerade erleben oder die sie noch vor sich haben. Amen. Der Friede Gottes, der alles Menschliche begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen.